Und jetzt kommt Werbung.
Katrin, eine Frage. Wie stehst du so zu Kürbissen?
Wie meinst du das jetzt, so ästhetisch betrachtet? Was ist das für eine geile Frage?
Nein, ich meinte so als Gemüse.
Also Top-Herbstgemüse, reich an Beta-Carotin, viel Vitamin C drin, dass das Immunsystem stärkt und entzündungshemmend wirkt. Warum fragst du?
Also erstmal danke, liebes Lehrerkind, für diese lehrreiche Randinfo. Nee, ich frage, weil ich den geschmacklich so top finde, nur das Schnippeln nervt so ein bisschen.
Das verstehe ich total, das geht mir natürlich genauso. Bei mir ist es aber eher, dass ich auch gern total kreativ mit diesem Gemüse wäre, aber dann doch immer wieder bei der Good Old Suppe lande. Das ist ein bisschen schade.
Ja, aber da kann man ja Abhilfe schaffen mit HelloFresh und unserem Code STARK. Da kannst du und ihr natürlich auch, liebe HörerInnen, unkompliziert aus über 60 Rezepten auswählen und euch inspirieren lassen. Gerade habe ich mir zum Beispiel Gnocchi mit Ofenkürbis und Kräuterschmand bestellt.
Und was müsst ihr tun, um was Leckeres, Herbstliches auszuprobieren? Nicht alle 60 Rezepte sind ja mit Kürbis, aber schaut einfach mal auf hellofresh.de/stark rein. Den Code STARK gebt ihr dann ein und einfach mal loslegen. Als neue oder ehemalige KundInnen in Deutschland könnt ihr bis zu 120 Euro sparen.
NeukundInnen erhalten sogar für ein Jahr ein gratis Extra, zum Beispiel ein Dessert oder ein Snack in jeder bestellten Box.
Wir packen euch die Infos natürlich auch nochmal in die Shownotes.
Und jetzt geht's los mit einer neuen Folge von Starke Frauen. Willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen. An meiner Seite die wundervolle, großherzige, allseits bekannte und beliebte Katrin Jakob.
Ja, allseits bekannt, ich arbeite dran, mit dir gemeinsam natürlich, du wunderbare, großartige, leidenschaftliche und tolle Kim Seidler. Mit Leidenschaft trotzen wir auf jeden Fall beide schon jetzt dem Winter, der seine Vorboten schickt, finde ich. Du hast eben gerade gesagt, dass du die Heizung angemacht hast, irgendwie bei mir ist es auch fast so weit. Aber man könnte auch das Adjektiv wütend bei uns beiden heute ergänzen, wenn es um das Thema geht, auf das wir jetzt kommen und das uns beide wirklich sehr wütend gemacht hat. Menschenhandel, so mal als Oberbegriff, da werden wir gleich nochmal genauer drauf eingehen. Beziehungsweise heute geht's genau gesagt um die Rolle Deutschlands als Transit- und Zielland und was das besonders für Frauen und Mädchen hierzulande bedeutet und worum es geht, dazu kommen wir jetzt.
Ja, viele denken, und ich dachte das wirklich auch, bevor ich mich hier mit der Episode beschäftigt habe, viele denken zuerst an ferne Länder, wenn es um Menschenhandel geht. Ne? Aber tatsächlich geschieht es direkt hier, mitten in Europa und auch in Deutschland. Wir wollen heute einmal genauer hinschauen mit euch zusammen, warum gerade Frauen und Mädchen betroffen sind, wie TäterInnen vorgehen und wo es natürlich auch Hoffnung und Unterstützung gibt.
Ja, ganz wichtig, dass wir hier auch ein bisschen hoffnungsvoll und nicht so wie Rehe im Lichtkegel stehen bleiben, sondern euch auch etwas und uns auch etwas an die Hand geben. Aber zum Einstieg vielleicht mal ein Beispielszenario. Eine 17-Jährige aus Osteuropa wird von einem Bekannten mit einem Jobangebot nach Deutschland gelockt und statt eines sicheren Arbeitsplatzes landet sie in der Prostitution. Ohne Ausweg, kontrolliert von Gewalt und Schulden. Es ist kein Einzelfall und das ist leider wirklich auch bittere Realität für viele Frauen und Mädchen hierzulande.
Ja, und genau deshalb wollen wir auch heute darüber sprechen. Wir schauen uns an, warum Deutschland so eine zentrale Rolle spielt, welche Mechanismen hinter dem Menschenhandel stehen und wir stellen Frauen vor, die trotz all dem eine unglaubliche Stärke zeigen. Die von uns verwendeten offiziellen Quellen findet ihr wie immer in den Shownotes.
Und der Transparenz halber und damit ihr weiter recherchieren könnt. So, erstmal vielleicht zu dem Begriff Menschenhandel. Was ist das? Hier orientieren wir uns an einem Papier des Europäischen Parlaments. Zitat, Menschenhandel umfasst laut EU-Anti-Trafficking-Richtlinie drei zentrale Elemente. Erstens Tätigkeit, etwa Anwerbung, Transport oder Aufnahme von Personen. Zweitens Mittel. Gewalt, Täuschung, Missbrauch von Macht und Ausnutzung von Hilflosigkeit. Und drittens Zweck, Ausbeutung zum Beispiel sexuelle oder arbeitsbezogene. Und dieses Zusammenspiel ist entscheidend. Fehlt ein Element, gilt es formal nicht als Menschenhandel. Zitat Ende.
Genau, dann haben wir uns natürlich noch gefragt, was unterscheidet eigentlich den Menschenhandel von der Schleusung, auch bekannt als Menschenschmuggel, ne? Und hier Zitat, beim Menschenhandel steht immer die Ausbeutung im Zentrum, während Schleusung, also Menschenschmuggel, primär den illegalen Grenzübertritt beinhaltet. Also das Verbringen von Personen gegen Bezahlung mit deren Einverständnis. Menschenhandel kann allerdings auch ohne Grenzübertritt stattfinden, etwa durch Zwang und Kontrolle direkt im Zielstaat. Zitat Ende. Quellen hierfür thematisieren diese Unterscheidung häufig im Zusammenhang mit EU-Recht und auch internationaler Forschung.
Und welche Formen des Menschenhandels gibt es nun? Zitat aus dem Lexikon der Europäischen Union. Definition der Ausbeutung gemäß der Richtlinie umfasst Ausbeutung mindestens, und jetzt kommen ein paar Punkte, die Ausbeutung der Prostitution anderer und andere Formen sexueller Ausbeutung, Zwangsarbeit oder erzwungene Dienstleistungen, einschließlich Betteltätigkeiten, Sklaverei oder sklavereiähnliche Praktiken, Leibeigenschaft, die Ausbeutung strafbarer Handlungen, die Organentnahme, die Ausbeutung von Leihmutterschaft, von Zwangsheirat oder von illegaler Adoption. Zitat Ende.
Dankeschön. Und das führt uns wieder zurück zu unserer Frage, was hat Deutschland damit zu tun? Welche besondere Rolle spielt es? Zitat aus dem Paper des Migration Policy Institute. Laut dem Greta-Report 2024 nimmt Deutschland eine dreifache Rolle im Menschenhandel ein. Es ist in erster Linie ein Zielland für Opfer von Menschenhandel, zugleich jedoch auch Herkunfts- und Transitland. Seine geografische Lage. Deutschland ist ein europäischer Verkehrsknotenpunkt. Menschen aus Ost- oder Südosteuropa kommen oder werden hier weiterverteilt. Laut Untersuchungen ist Deutschland gemeinsam mit Ländern wie Belgien, Griechenland, Italien und den Niederlanden eines der europäischen Länder mit der höchsten Zahl erkannter Menschenhandelsopfer.
Stichwort vielleicht auch erkannt, da kommen wir ja gleich noch dazu, wie groß die Dunkelziffer ist. Irgendwie ist es nicht überraschend für mich, muss ich sagen. Und trotzdem bin ich wirklich erschüttert. Also ja, wichtig, dass wir diese Folge machen. Ja.
Ja, Menschenhandel steht oft im Zusammenhang mit Migration und Mobilität. Es gibt empirische Forschung, die speziell für Deutschland zeigt, wie Netzwerke und auch Migration Menschenhandel fördern. So wurden 2001 und 2010 allein beim Bundeskriminalamt, kurz BKA, jährlich mehrere hundert bis über 1000 Opfer erfasst und davon sehr viele mit Migrationsbezug. Eine aktuelle Analyse der Global Initiative bestätigt das Profil Deutschlands als Transit- und Zielland, insbesondere bei sexueller Ausbeutung, und hier sind eben meistens Frauen betroffen. Und seit 2002 ist Prostitution nicht mehr sittenwidrig und die Rechtsverhältnisse von Prostituierten in Deutschland wurden neu geregelt, was zwar zu Regulierungschancen führte, aber auch mögliche Schwachstellen für Ausbeutung birgt. Und wenn wir uns die Zahlen jetzt anschauen, wird das Ausmaß sichtbar. Zwischen 2019 und 2022 wurden in Deutschland 3.743 Opfer von Menschenhandel identifiziert. Die meisten litten unter sexueller Ausbeutung, rund ein Drittel unter Arbeitsausbeutung. Doch diese Zahlen sind nur ein Ausschnitt. Die Dunkelziffer ist vermutlich viel höher.
Auffällig auch, 40% der identifizierten Opfer sind deutsche Staatsangehörige. Das heißt, dass es hier nicht nur um Migration geht, sondern um ein Problem mitten in unserer Gesellschaft. Wie sieht nun diese Ausbeutung konkret aus? Da weiten wir mal den Blick auf alle Branchen. Beim Thema Arbeit betrifft es vor allem Branchen wie die Fleischindustrie, Bau, Logistik, Gastronomie und Pflege. Laut eines BKA-Lageberichts von 2023 sind diese Bereiche besonders anfällig, weil hier ständig billige Arbeitskräfte gesucht werden und Kontrollen oft zu schwach sind.
Und das ist auch kein Randphänomen, ne? Der Global Slavery Index, ja, richtig gehört, ne? Der Global Slavery Index, der schätzt, dass allein in Europa über 4 Millionen Menschen in Zwangsarbeit leben.
Unglaublich.
In der Landwirtschaft, ja, in der Landwirtschaft, in Privathaushalten und in der Pflege. 4 Millionen. Das ist, als würde wirklich ganz Berlin versklavt arbeiten müssen. Und hinter jeder dieser Zahlen steckt ein Gesicht, eine Geschichte, ein Leben, das eigentlich Freiheit verdient hätte. Und es sind keine Einzelfälle, sondern ein System. Und dieses System hat auch mit uns zu tun. Mit dem Druck nach Billiglohn, nach günstigen Lebensmitteln, nach schnellen Dienstleistungen. Unser Konsum ist ein Teil des Problems.
Und es geht wirklich jeden an, ne, Kim? Ich hätte dir das auch im Vorwege schon geschrieben. dieser Teil und sich das immer wieder vor Augen zu führen, das wie sagt man auf Englisch, it gets to me. Also das hat mich wirklich getroffen, das auch nochmal so zu lesen und auch von dir zu hören. Ein anderer Bereich ist der sogenannte Sexmarkt. Trotz der Regulierung seit 2002 bleibt es einer der größten Märkte Europas. Offiziell sprechen die Register von etwa 30.000 Sexarbeitenden. Hier sind meistens Frauen betroffen, aber die Realität ist eine andere. Schätzungen gehen von bis zu, Achtung, 250.000 aus. Die Plattform Erobella nennt allein für 2024 rund 91.700 aktive Sexarbeitende. Was ist Erobella, fragt ihr euch jetzt? Das ist ein Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Leben von SexarbeiterInnen in Deutschland zu verbessern. Und auf der Seite von PR Newswire heißt es, sie bieten Unterstützung und Fürsprache für SexarbeiterInnen und engagieren sich für das Wohlergehen und die psychische Gesundheit derer, die in der Branche arbeiten. Zitat Ende. Die Tagesschau titelte sogar Anfang letzten Jahres, dass, Zitat, bundesweit laut Schätzungen bis zu 400.000 Frauen als Prostituierte arbeiteten und diskutiert, dass sich das EU-Parlament für ein Sexkaufverbot ausgesprochen hat. Zitat Ende. 400.000 Frauen in Deutschland. Das ist unglaublich. Und jetzt das Erschütternde. Nur ein Bruchteil der Opfer sexueller Ausbeutung tauchen überhaupt im offiziellen Register auf. Hier auch wieder die eben erwähnte Dunkelziffer. Bedeutet, der überwiegende Teil bleibt unsichtbar. Unsichtbar für die Behörden, unsichtbar damit für die Statistiken und oft unsichtbar auch für die Gesellschaft. Und diese Menschen existieren. Sie leben mitten unter uns.
Es sind vor allem Frauen, die in den offiziellen Registern ja gar nicht auftauchen. Sie arbeiten im Verborgenen, häufig aus Angst vor Stigmatisierung, vor Kontrolle, vor Gewalt. Häufig sprechen wir hier von einer sogenannten Armutsprostitution. Frauen, die aus extremer Not hierher kommen, die keine echte Wahl hatten, sondern deren Armut und Abhängigkeit von anderen gnadenlos ausgenutzt wird. Und wir beziehen uns hier auf die Quelle der bereits erwähnten Global Initiative 2024. Im Monitoring Report Menschenhandel in Deutschland des Deutschen Instituts für Menschenrechte heißt es zur Analyse 2020 konkret, Zitat, im Bereich der sexuellen Ausbeutung stammte der größte Teil der von den Ermittlungsbehörden identifizierten Opfer aus Deutschland, Rumänien, Bulgarien, China, Ungarn, Thailand und Vietnam, während KlientInnen von spezialisierten Beratungsstellen überwiegend aus Nigeria und anderen westafrikanischen Staaten kamen. Zitat Ende, das ist im englischen Originaltext, ich habe es übersetzt, ich hoffe, ich habe es richtig übersetzt.
Und TäterInnen passen sich an. Statt großer Clubs oder Bordelle verlagert sich die Ausbeutung immer mehr in private Räume, in unscheinbare Wohnungen und sogenannte Apartment-Bordelle, Orte, die von außen völlig normal wirken. Für Polizei und Hilfsorganisationen sind sie kaum greifbar, ja, unsichtbar. Und genau das macht es so schwer, Betroffene zu finden und ihnen überhaupt einen Ausweg zu ermöglichen. Und es sind eben nicht nur geografische Vorteile, die Deutschland eben zu diesem Standort sehr beliebt machen. Es ist auch die Nachfrage. Deutschland hat einen riesigen Markt für billige Arbeitskräfte in der Landwirtschaft, in der Pflege, im Bau, wir hatten das. Und gleichzeitig ist es einer der größten Sexmärkte Europas. Wo Nachfrage besteht, entstehen tragische Märkte.
Ja, das hast du schön gesagt. Laut dem Gender Equality Index 2024 des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen, auch kurz EIGE, erreicht Deutschland 72,0 Punkte und liegt damit auf Rang 10 von 27 Mitgliedstaaten, also knapp über dem EU-Durchschnitt. Gegenstand des Indexes 2024 ist übrigens das Thema geschlechtsspezifische Gewalt. Der Bericht stellt aktuelle politische und rechtliche Entwicklung zum Thema Gewalt gegen Frauen in der EU und in den Mitgliedstaaten dar. Und laut diesem Index schneidet Deutschland am besten im Bereich Geld, Platz 4, oh, wer hätte das gedacht, ab, während es im Bereich Wissen großen Nachholbedarf gibt, Platz 24. Die größten Fortschritte gab es übrigens auch im Bereich Macht, Rückschritte hingegen im Bereich Gesundheit. Und trotz Verbesserung bleibt die Beschäftigungslücke zwischen Frauen und Männern eine der größten in der EU. Frauen sind stärker von Armut und Sorgearbeit betroffen, während ihre Repräsentanz in Politik und Wirtschaft langsam zunimmt. Das wollten wir euch auch noch mitgeben. Und Diese Zahlen machen deutlich, Fortschritte bei Gleichstellung und Teilhabe sind erkennbar, doch auch strukturelle Ungleichheiten und geschlechtsspezifische Gewalt bleiben dennoch gravierend. Ja, wie dramatisch die Situation ist, zeigt auch die internationale Berichterstattung, so titelte The Guardian 2024, In Germany a woman is killed every day, also in Deutschland wird jeden Tag eine Frau getötet.
Kurz gesagt, auch hier nochmal kurz zusammengefasst, wir sind jetzt gerade auf Gleichstellung gegangen, ne? Nochmal Gleichstellungsreport, der eben auch diesen Gewaltaspekt hervorhebt. Wir möchten auf auch gesellschaftliche Aspekte eingehen und nicht eben nur auf die geografische Lage, warum ist Deutschland hier so attraktiv, ne? Mhm. Es gibt den wirtschaftlichen Druck, Gesellschaftsstrukturen sind entsprechend und die massive Nachfrage, die kommen hier zusammen. Und genau dieses Zusammenspiel macht uns leider anfällig, beziehungsweise je nachdem, wie man sieht, attraktiv als Markt.
Fangen wir nochmal historisch an. Prostitution war in Deutschland nie komplett verboten. Na, es war ja sittenwidrig. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an das Wort am Anfang erinnert. Schon im Mittelalter gab es staatlich kontrollierte Frauenhäuser. Also Sexarbeit war eine gesellschaftlich tolerierte Realität. Und erst 2002 wurde durch das Prostitutionsgesetz Sexarbeit rechtlich anerkannt. Mit Rechten wie Krankenversicherung und sozialer Absicherung, das damit gemeint. Doch statt den Markt zu schützen, wurde er auf einmal sichtbar und riesig. Und hier ist die Quelle der Prostitution Act 2002.
Deutschland wurde auch immer wieder, als wir so durch die Quellen durch sind, hat es den Namen Bordell Europas vermutlich auch nicht ganz zu Unrecht bekommen. Das ist kein Mythos. Tatsächlich mehr als 3000 Bordelle werden bis heute gezählt. Allein 500 davon in Berlin. 500 mit einem Marktwert von über 12,7 Milliarden Euro pro Jahr. Ich weiß nicht, das muss man mal ins Verhältnis setzen, aber es ist einfach eine unglaubliche Summe. Ja.
Ja, und vor allen Dingen, du hast es ja gerade vorher auch so schön gesagt, die ganzen Apartments werden da ja gar nicht mit reingerechnet, weil sie, ja. Wie soll man sie finden, ne?
Ja.
Oh, und Katrin, wir beide wohnen ja nun in Hamburg. Und da habe ich mir auch nochmal Gedanken drüber gemacht, dass ich so als Teenager immer über die Reeperbahn gehopst bin, in die ganzen Diskotheken. Und wenn man durch St. Pauli läuft, stößt man ja auch unweigerlich auf die überall berühmt-berüchtigte Herbertstraße.
Ja.
Frauen dürfen dort offiziell nicht eintreten. Hinter den Sperrwänden sitzen aber dann halbnackte Frauen in Schaufenstern, bieten ihren Körper an. Na, für Touristen wirkt es oft wie eine bizarre Attraktion, ein Stück Kult.
Ja.
Ich setze das jetzt mal so bewusst in Gänsefüßchen. Doch für die Betroffenen ist es meist alles andere als ein freier Entschluss. Viele sind in Abhängigkeiten, manche unter Zwang, andere schlicht ohne Alternativen. Jedes Mal, wenn ich an der Herbertstraße vorbeigehe, beziehungsweise jetzt ehrlich gesagt in meinem Alter oder ich habe gerade nicht das Bedürfnis, auf den Kiez zu gehen, aber jedes Mal auch, wenn ich jetzt an früher denke, frage ich mich, wer hinter diesen Fenstern sitzt.
Ja.
Welche Geschichten, welche Hoffnungen und welche Ängste?
Ja. Das Schlimme ist ja wirklich, die Leute nehmen das als Teil des Rotlichttourismus wahr, ne? Die kichern hinter vorgehaltener Hand und ich muss gestehen, traurigerweise, dass ich mir vor dieser Episode noch keine Gedanken darüber gemacht habe und ich bin aber auch wirklich sehr, sehr selten da in der Gegend. Und ich erinnere mich, als ich mal Besuch hatte aus den USA, das ist 1995 gewesen, also schon wirklich sehr, sehr lange her, und da war das irgendwie Teil des Hamburg-Programms. Ne? Man ist dann auf den Kiez gegangen und hier in die Herbertstraße müsst ihr mal reingehen und so. Und die Boys sind dann da auch rein und fanden das irgendwie ganz witzig. Und ich muss sagen, ich schäme mich wirklich dafür, denn Prostitution ist zwar seit 2002 auch rechtlich regulierter, aber wir haben ja, glaube ich, jetzt schon auch in den letzten Minuten deutlich gemacht, wie viele Frauen das nicht freiwillig machen, was für ein Druck dahinter steht, ob sie aus fremden Ländern oder auch aus Deutschland kommen, ne? Diese Wahrheit, da muss man auch hinschauen. Und
richtig.
Wir wollen uns das und sollten uns das auch bewusst machen. Ne? Wie anders kann das aussehen? Ein Blick in die Niederlande zeigt, dass dort seit 2000 Bordelle offiziell als Gewerbe gelten, mit klaren Regeln, Lizenzen und Kontrollen durch die Kommunen. Das bedeutet, die Niederlande haben zwar auch einen großen Sexmarkt, aber mit klar strukturierten Regeln statt einem überwiegend unkontrollierten Wachstum.
Richtig. Und so gesehen ist Deutschland weniger Vorreiter in Sachen Schutz als vielmehr in öffentlicher Sichtbarkeit. Ne? Das brachte lange Zeit viele Menschenrechtsorganisationen auch auf den Plan. Die Niederlande setzten übrigens stärker auf Regulierung und Kontrolle, auch wenn hier Menschenhandel weiterhin existiert. Aber damit wird ein Narrativ nochmal korrigiert. Deutschland ist kein Vorreiter für Rechte von SexarbeiterInnen. Das war sicher ein Ziel, ne? Aber mit der Legalität kam eben auch Sichtbarkeit, der Markt und die entsprechende Nachfrage. Und in diesem Markt finden TäterInnen ein lukratives Betätigungsfeld.
Aber es geht ja eben nicht nur um den wirtschaftlichen Aspekt, ne? Stichwort lukrativ. Man kann es nicht oft genug betonen. Es wird einfach immer wieder überdeutlich, dass eben auch hierzulande patriarchale Muster nach wie vor tief verankert sind, ne? Und auch das Frauenbild und die Objektivierung von Frauen.
Richtig.
Mich machen auch die Zahlen zur Gewalt gegen Frauen, die ja offensichtlich zunehmen, wirklich fertig. Das hat jetzt erstmal nicht per se was mit Prostitution zu tun, aber eben damit, wie Frauen hier behandelt und gesehen werden, ne? Wie Misogynie verbreitet ist. Ich möchte hier auch nochmal auf einen Beitrag von Deutschlandfunk hinweisen, der sich mit dem Phänomen Frauenhass als Social-Media-Trend beschäftigt. Darin heißt es, Zitat, auf TikTok, YouTube und Co. propagieren frauenfeindliche Influencer männliche Überlegenheit und erreichen damit Millionen Nutzer. Was steckt hinter dieser sogenannten Manosphere, fragt sich der Deutschlandfunk. Und was die Antwort sein könnte, das packen wir auch nochmal in die Shownotes.
Wir können hier auch nochmal auf unsere Folge 257 verweisen mit Silvia Haller. Sie ist die Projektleiterin von Gewalt gegen Frauen beenden des Deutschen Frauenrats. In dem Gespräch zitieren wir auch aus dem sogenannten Bundeslagebericht geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten 2023. Und wie Katrin das auch schon gerade erwähnt hatte, die Statistiken sind wirklich erschütternd. Und ich würde an dieser Stelle gern auch nochmal auf diese Formulierung patriarchale Strukturen sind tief verankert eingehen wollen. Was heißt das konkret? Also wenn wir uns den Frauenanteil an allen Führungspositionen in den obersten Bundesbehörden zum 30. Juni 2023 ansehen, dann erkennen wir, dass laut dem Gleichstellungsindex 2023 insgesamt 19 der 24 obersten Bundesbehörden sowie die BBK weniger Frauen als Männer in Führungspositionen beschäftigen. Wenn wir uns Führungsetagen der öffentlich-rechtlichen Medien, sorry Katrin, ansehen, dann fällt laut Verdi auf, dass redaktionelle und programmliche Entscheidungsmacht nach wie vor mehrheitlich bei Männern liege. Mit Ausnahme des Rundfunks Berlin-Brandenburg, also RBB, wo es 2020-21 mehr Frauen als Männer in Chefsesseln gab. Schlusslicht ist der Hessische Rundfunk mit 29,4%. Im Sportbereich sieht es deutlich düsterer aus. Trotz der hohen weiblichen Mitgliederzahlen, trotz aller Willensbekundungen und Frauenförderpläne lässt die Teilhabe von Frauen in Funktion und auch in repräsentativen Ämtern in den Sportorganisationen zu wünschen übrig. In den Präsidien von 25 Spitzenverbänden findet sich keine einzige Frau. Das sind immerhin 45% aller Spitzenverbände. Lediglich ein Landessportbund sowie 4 Spitzenverbände werden von Präsidentinnen geleitet. So fand dies das Bundesministerium für alle außer Männer heraus, also das BMBFSFJ, und das steht für Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend. Also deswegen sage ich halt Bundesministerium für alle außer Männer.
Es ist ja leider so, dass jetzt auch noch in dieses Ministerium die Bildung Einzug gehalten hat, als müsste man das auch noch damit reinballern. Aber nun denn, es ist, wie es ist. Ihr seht schon, wir sind gerade so ein bisschen auf Kriegsfuß mit dem Patriarchat und auch mit der aktuellen Politik vielleicht. Aber ich muss natürlich noch mal was sagen zu den Statistiken des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Auch das schmerzt mich natürlich, wobei man fairerweise sagen muss, dass dort der Frauenanteil noch besser ist als in eben vielen anderen Branchen in Deutschland. Das sei hier kurz erwähnt. Und zwar dieser Frauenanteil monitort der Verein Pro Quote, der 2012 gegründet wurde. Zuletzt gab es von dem 2022 eine Studie dazu, also wie sieht das eigentlich aus, die sagte, Zitat aus dem Spiegel, der Anteil an Frauen in journalistischen Führungspositionen des Rundfunks in Deutschland ist in den vergangenen 3 Jahren gestiegen. Ein Anteil von jeweils 50% bei Männern und Frauen werde aber in nur wenigen Sendern, du hattest es gerade gesagt, der RBB ist einer, die Deutsche Welle der andere, erreicht, hieß es in einer Mitteilung zur Pro-Quote-Auswertung zugleich. Im Bereich der Sportberichterstattung etwa sei der Unterschied im Vergleich zu den erstmals 2018 erhobenen Zahlen weiter groß. Also Sport, Zitat Ende. Also Sport weiterhin Männersache.
Katrin, ja, es geht ja nicht darum, dass wir jetzt den Männern alles in die Schuhe schieben, ne?
Nein, 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 genau. Das müssen wir auch dazu nochmal sagen. Es geht uns natürlich auch ein bisschen darum, hier einen Punkt deutlich zu machen, ne? um diese systemischen Strukturen, die an so vielen Stellen eben Frauen benachteiligen, und diesen Boden bereiten auch für eben das, worum es eigentlich in dieser Folge geht, da kommen wir jetzt gleich nochmal wieder zurück, nämlich zum Hauptthema, zur Ausbeutung von Menschen, zum Menschenhandel und warum insbesondere Frauen davon betroffen sind.
Genau, also hier in Deutschland gibt es offenbar ein sehr gut laufendes System, in dem Sexarbeit ein Marktangebot ist, in dem Macht, Nachfrage und Ungleichheiten zusammenlaufen. Ich hoffe, das ist jetzt durch unsere kleine Ausführung, unseren Exkurs klar geworden. Und genau in diesem System sind es vor allem Frauen und Mädchen, die die Hauptlast tragen. Sie machen die überwiegende Mehrheit der Opfer aus und ihre Geschichten zeigen, wie verletzlich sie in dieser Spirale von Gewalt, Abhängigkeit und auch Unsichtbarkeit sind.
Aber wir sind noch nicht am Ende mit unseren Zahlen und möchten auch nochmal deutlich machen, und ich weiß, es schmerzt nicht nur uns, sicherlich auch euch, die Zahlen zu sexualisierter Gewalt an Frauen, denn die zeichnen ein klares Bild. Es sind eben vor allem Mädchen und Frauen. Und laut dem Trafficking in Persons Report 2023, kurz TIP, für Deutschland entfielen 93% der Opfer sexuellen Menschenhandels in Deutschland auf Frauen. Und von jenen, deren Alter bekannt war, waren 33% jünger als 21 Jahre. Da ist die Quelle des US State Department. Das ist wirklich unglaublich und auch wirklich nicht unbedingt ein deutsches Einzelfenomen.
Nee, absolut. Also laut Eurostat, also EU-Statistik aus den Jahren 2021 und 2022, sind etwa 68% der Opfer sexueller Ausbeutung in der EU erwachsene Frauen und 24% Mädchen. Deutschland zählt dabei zu den Mitgliedstaaten mit den höchsten Fallzahlen erwachsener weiblicher Opfer sexueller Ausbeutung. Und das ist so traurig. Mhm. Und registriert heißt auch wieder nochmal, die sind gemeldet, ja. Es wird aber so viel mehr geben. Frauen und Mädchen, die nicht gesehen werden, die verschwinden. Nicht nur aus ihrem Alltag, sie verschwinden mitten aus unserer Gesellschaft.
Die NGO KOK, also der bundesweite Koordinierungskreis gegen Menschenhandel, berichtet für 2022, dass 88% der Betroffenen in Deutschland Frauen waren. Zwei Drittel von ihnen wurden sexuell ausgebeutet. Ein kleinerer Teil musste in Haushalten oder anderen Arbeitsbereichen arbeiten, um nicht zu sagen schuften. Und auch Kinder sind betroffen. Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat 2024 berichtet, dass im Kinder- und Jugendhandel rund 2/3 der Opfer weiblich sind.
Ja, das heißt, schon Mädchen im Teenageralter sind massiv gefährdet, weil sie leichter zu manipulieren sind, weil sie weniger Schutz haben und weil TäterInnen gezielt ihre Naivität oder ihr Vertrauen ausnutzen. Aber warum Frauen und Mädchen? Ja, Studien und ExpertInnenberichte zeigen drei zentrale Ursachen. Zum einen strukturelle Ungleichheit. Frauen sind in vielen Gesellschaften immer noch ökonomisch schlechter abgesichert. Armut, das nächste Thema ist Armut. Besonders Migrantinnen aus Westafrika oder auch Osteuropa werden gelockt mit falschen Versprechen auf Arbeit. Das dritte Thema ist die große, gezielte emotionale Manipulation. Viele kennen die sogenannte Loverboy-Methode. Das sind Täter, die geben sich als verliebte Partner aus, bauen Vertrauen auf und verkaufen dann die Mädchen weiter in Ausbeutung, dazu aber später mehr. Und diese Strategien funktionieren deshalb so gut, weil sie an Verletzlichkeiten rühren, an dem Wunsch nach Liebe, Sicherheit oder auch einem besseren Leben. Und das Perfide ist eben, Deutschland bietet für TäterInnen perfekte Bedingungen. Ein riesiger Markt, legale Strukturen, fehlende Kontrollen. Und so können Frauen und Mädchen hier fast unbemerkt in Ausbeutung rutschen.
Viele Betroffene erscheinen nach außen wie ganz normale Arbeitsmigrantinnen. Etwa in der Fleischindustrie, auf dem Bau, in der Pflege oder Gastronomie. Von außen schwer erkennbar, sind sie in Wahrheit in Ausbeutung gefangen. Und selbst wenn sie wissen, wo sie Hilfe bekommen, trauen sich viele nicht zur Polizei zu gehen, aus Angst vor allem natürlich vor Abschiebung, vor Stigmatisierung oder einfach, weil sie nicht mehr glauben, dass jemand ihnen glaubt. Es ist ein System aus Angst, Abhängigkeit und Unsichtbarkeit, das sie festhält.
Das gilt ja auch nicht nur für Migrantinnen, ne? Auch deutsche Mädchen und Frauen sind betroffen, etwa durch diese emotionale Abhängigkeit, Gewaltbeziehung oder die eben genannte Loverboy-Methode.
Und jetzt vielleicht einmal der Punkt, an dem du das ausführst, weil ich musste auch nachschauen, was es damit auf sich hat.
Klar. Und übrigens ist mir während der Vorbereitung der Episode klar geworden, dass ich mal Zeugin einer dieser Methode wurde, ohne es zu wissen. Mhm. Bei der Loverboy-Methode sprechen Menschenhändler häufig junge, meist auch volljährige Männer, die sogenannten Loverboys, gezielt vor allem Mädchen und junge Frauen an, um sie sexuell auszubeuten und um finanziell davon zu profitieren. Wie funktioniert das? Also, sie täuschen die große Liebe vor, machen den Betroffenen meist viele Komplimente, Geschenke und gehen eine manipulative und vorgetäuschte Liebesbeziehung mit ihnen ein, um sie in ein Abhängigkeitsverhältnis zu bringen. Und sukzessive isolieren sie ihre Opfer, indem sie zum Beispiel eine gemeinsame Wohnung mieten, sie nicht mehr alleine lassen oder auch viel Zeit von ihr oder ihnen dann in Anspruch nehmen, um sie zuerst zur Prostitution zu zwingen und letztendlich in der Zwangsprostitution auszubeuten und zu kontrollieren. Und das ist ein Weg, ne? Das geht nicht von heute auf morgen. Und am Ende ist dann die Flucht auch nahezu unmöglich, weil erstens die Liebe dann zu groß ist, aber auch dann die Angst und die Scham zum früheren Umfeld, die ist natürlich auch dabei. Und jetzt kommen wir zu meinem Erlebnis. Ich hatte auf der Reeperbahn während meiner Schauspielausbildung in der Ritze geboxt.
Das ist übrigens ein Club, ne? Ihr fragt euch jetzt, was ist das für alle, die noch nie in Hamburg auf der Reeperbahn waren? So ein berühmter Club.
Genau, das ist so eine Tür mit riesengroßen spreizten Beinen auf den Türen. Also man geht sozusagen in die Frau hinein und innen drin läuft oben halt, ich weiß gar nicht, wie viele Pornos da gleichzeitig laufen. Dann sitzen da irgendwelche Männer an der Bar und dann geht man die Treppe runter und öffnet dann die Tür zum großen Boxring, wo auch gestandene Legenden trainiert haben. Und wir Mädchen von der Schauspielschule, wir hatten dann immer einen Raum, wo die ganzen Pornos gelagert waren. Und da haben wir uns dann umgezogen, weil es gab, das war so eine Art Absteckhammer für Pornos, keine Ahnung, weil es gab keine Umkleide für Frauen. Und dort haben wir aber auch zeitgleich mit Luden trainiert. Jetzt denkt ihr so, what the fuck, was war das denn? Ja, das war ein PR-Gag von der Schauspielschule. Weil das war halt etwas, worüber die Mopo berichtet hat, die Bild berichtet hat. Das Hamburger Abendblatt, ich habe noch einen riesen Artikel vom Hamburger Abendblatt. Das war natürlich, ne, damit konntest du halt Schlagzeilen machen.
Mhm. Ja, klar.
Oh Gott, ich rede mich gerade in Rage so. Und, also ja. alle Luden, genau, sind extrem trainiert und extrem gut aussehend auch gewesen. Also da war jetzt keiner dabei, wo du sagtest, der ist eklig, sondern, und die haben uns Mädchen immer echt angenehme Komplimente gemacht und unser Boxtrainer damals, der rastete teilweise aus und verbot uns auch mit ihnen zu reden und meinte immer, und wir haben das damals überhaupt nicht verstanden, die wollen euch abhängig machen. Hört auf, nett zu denen zu sein. Unterhaltet euch nicht mit denen. Mhm. Jetzt läuft mir wirklich ein Schauer über den Rücken.
Ey, Kim, wir machen diesen Podcast jetzt schon über 6 Jahre und immer noch kenne ich nicht alle krassen Geschichten von dir. What the fuck? Du hast jetzt gerade auch Lude so ganz nonchalant so am Rande erwähnt und Lude ist die norddeutsche Bezeichnung für Zuhälter. Ihr habt es euch vielleicht schon gedacht. Aber wie krass und auch, ich muss sagen, ehrlich gesagt, ein bisschen rücksichtslos von der Schauspielschule, ne? So PR-geckig das ja ist. Das ist ja schon auch eine Gefahr, richtig, die sie da euch ausgesetzt haben. Und alles für die Presse ohne Rücksicht auf Verluste. Ja. Also bin schon so ein bisschen, sei es drum.
Und Loverboy, by the way, eine Schauspielschülerin, ist sogar von einem Luden aus der Schauspielschule auch geschwängert worden, ne? Und da war ich gar nicht mehr auf der Schauspielschule. Ich habe das dann erzählt bekommen. Und auch von meinem damaligen Boxtrainer, wir hatten immer noch Kontakt, weil er immer sagte, auch wenn das mit der Schauspielerei nicht klappt, dann wirst du Amateurboxerin. aber das Lovebombing hier auch, ne? Also sie wurde geschwängert und das Lovebombing kennt da auch keine Grenzen. Mhm. Die war, ich weiß gar nicht, 19 oder 20 Jahre alt. Aber ich bin der Meinung, dass sie aus einem ziemlich starken Elternhaus kam und nicht auf die Straße gezogen wurde. Aber es ist auch wirklich schon sehr, sehr lange her und ich kannte sie jetzt nicht live. Ich habe sie irgendwie zweimal vielleicht. Nee, das war's, ja.
Ja, man weiß ja auch nicht, ob sie das Kind dann tatsächlich bekommen hat, ne? Aber alleine diese Geschichte ist wirklich krass. Unglaublich, wie das geht und dass das auch hier so einfach möglich ist, ne? Es sind die Strukturen, die das ermöglichen. Da sind wir wieder mitten in Deutschland. Aber es gibt Hoffnung und es formiert sich Widerstand. Jetzt lass uns endlich ein bisschen auch zum Positiven kommen.
Jawohl.
Hilfsorganisationen, BeraterInnen, AktivistInnen, viele kämpfen jeden Tag dafür, dass Frauen und Mädchen gesehen und geschützt werden. So auch eben Silvia Haller vom Deutschen Frauenrat. Grüße gehen raus. Das Gespräch mit ihr hat mich auch wirklich nachhaltig beschäftigt. Zudem wurde das Thema Gewalt an Frauen in den letzten Jahren auch in politischen Kreisen ernster genommen. Unter Außenministerin Annalena Baerbock wurde 2023 sogar erstmals der Begriff feministische Außenpolitik nicht nur geäußert, sondern auch vorangetrieben, mit dem Anspruch, Frauenrechte, Gleichstellung und auch Gewaltprävention fest in internationalen Missionen zu verankern.
Doch seit dem Regierungswechsel steht genau das ja wieder auf der Kippe. Friedrich Merz und sein Außenminister Johann Wadephul haben die feministische Außenpolitik aus dem Koalitionsvertrag gestrichen. Die Prioritäten liegen jetzt wieder stärker auf klassischer Sicherheitspolitik, also auf Themen wie Aufrüstung, NATO-Bündnistreue, Abschreckung gegenüber Russland und einer restriktiven Migrationspolitik. Da kann man auch gerne mal nochmal in die Taz von 2025 beziehungsweise auch ecamaastricht.org reingucken. Aber, ja, Katrin?
Es heißt aber gleichzeitig nicht, dass unter Annalena Baerbock keine klassische Sicherheitspolitik, dass es die nicht gegeben hat. Ne? Sie hat die Bundeswehraufrüstung ja nach dem russischen Angriffskrieg mitgetragen und die NATO-Partnerschaft gestärkt. Aber das nur am Rande. Der Unterschied war, dass sie diesen Kurs mit einem feministischen Blick ergänzt hat. Also Frauenrechte, Schutz vor Gewalt und Gleichstellung als Teil der außenpolitischen Agenda eben auch vorangetrieben hat. Und genau dieser Blick droht jetzt zu verschwinden. Unser Fokus in dieser Folge liegt zwar auf Deutschland, aber man sieht, Innen- und Außenpolitik greifen ineinander. Wir haben eben gerade auch von dem Transitland gesprochen. Viele kommen eben auch nach Deutschland.
Richtig.
Na, wenn Gleichstellung und Gewaltprävention geopfert werden, dann ist das kein Randthema. Es ist ein Rückschritt mit weitreichenden Folgen. Man kann es nicht laut genug sagen.
Sehr schön gesagt, Katrin, definitiv. Und gerade deshalb ist es so, so wichtig, dass Frauen auch politisch sichtbar und engagiert sind, ja. Denn Rechte, die einmal erkämpft wurden, sind nicht automatisch sicher. Sie können wieder verloren gehen, wenn wir sie nicht verteidigen.
Wir wollten ja zur Hoffnung kommen, ne? Im vergangenen Jahr wurde im Bundestag eine neue interministerielle Strategie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen ausgearbeitet, inklusive der Umsetzung der Istanbul-Konvention, die Opferschutz und Prävention verbindlich regeln soll.
Und im öffentlichen Raum zeigen Menschen Flagge, etwa mit der Aktion wirklich sehr sweet, Roses Against Violence. Dabei häkeln Frauen violette Rosen und platzieren sie sichtbar in Städten, um gegen Gewalt an Frauen zu protestieren. Weltweit in mehr als 700 Städten.
Oder auch hier in Deutschland die Grassroots-Bewegungen wie Cat Calls of Berlin, Cat Calls of Cologne, Cat Calls MUC für München, Cat Calls of Mainz etc., die im urbanen Raum auf sexuelle Belästigung durch Catcalling hinweisen. Diese Entwicklungen zeigen, es gibt Menschen, die ernsthaft gegen Gewalt an Frauen protestieren, von der Netzpolitik bis hin zu Kleinen, die sich mit bunten Protestzeichen oder eben Kreide am Boden im öffentlichen Raum engagieren. Aber sie zeigen eben auch, politische und gesellschaftliche Erfolge bleiben nur bestehen, wenn wir sie aktiv und nachhaltig verteidigen.
Und im nächsten Abschnitt wollen wir nochmal Möglichkeiten aufzeigen, wo es Hilfe gibt und wie man sich auch engagieren kann. Denn wir wollen, dass die Frauen und Mädchen gesehen werden und den Mut finden, sich Hilfe zu holen. Und euch ist dieser Abschnitt gewidmet.
Wir möchten euch sagen, ihr seid nicht allein. Es gibt Menschen und Organisationen, die an eurer Seite stehen und die Mut machen und Schutz bieten. Und da ist sie wieder, die Hoffnung geben.
Genau, wenn wir so viel über Ausbeutung und auch niederschmetternde Zahlen gesprochen haben, dann braucht es jetzt auch eine andere Seite. Denn es gibt Menschen und Organisationen, die sich Tag für Tag gegen Menschenhandel stemmen, die nicht wegschauen, sondern helfen. In Deutschland leisten NGOs seit Jahren die wichtigste Arbeit. Solvodi, also Solidarity with Women in Distress, gegründet von der Ordensfrau Lea Ackermann, begleitet Frauen in Not, bietet Unterkünfte, Rechtsberatung und psychosoziale Hilfe. Dann Terre des Femmes setzt sich politisch gegen Gewalt an Frauen ein, von Zwangsprostitution bis Genitalverstümmelung. Dann die KOK oder KOK, der bundesweite Koordinationskreis gegen Menschenhandel, ist ein Dachverband von über 40 Fachberatungsstellen, die Betroffene direkt betreuen. Und dann mit Silvia Halle hatten wir auch über die Frauenhäuser gesprochen. Könnt ihr die über den Finder autonome-frauenhäuser-ziff.de. Packen wir euch aber auch in die Shownotes, da könnt ihr die Frauenhäuser finden. Und dann auch gibt es noch den Verein Gewalt gegen Frauen beenden e.V. Da könnt ihr übrigens auch spenden und auch an die Frauenhäuser in eurer Gegend. also direkt schon Call to Action mit eingewebt.
Ja, aber es sind nicht nur NGOs, es gibt spezialisierte Polizeieinheiten, die verdeckt gegen TäterInnen ermitteln und Frauenhäuser, die in akuten Notsituationen Zuflucht bieten. Und auch internationale Organisationen wie die IOM oder das European Migration Network arbeiten eng mit Deutschland zusammen, um Opfer zu schützen.
Genau, und Opfer von Menschenhandel brauchen ja auch weit mehr als nur einen sicheren Schlafplatz. Sie brauchen Schutzprogramme, sichere Unterkünfte, die die TäterInnen nicht erreichen können. Und sie brauchen auch psychologische Begleitung, um mit Traumata und auch Schuldgefühlen umgehen zu können. Und auch hier wieder der Verweis auf Silvia Haller und den Deutschen Frauenrat. Zum Beispiel brauchen diese Frauen auch Aufenthaltsperspektiven, also ein sicheres Bleiberecht, damit sie nicht ständig Angst vor Abschiebung haben müssen.
Der Monitor Menschenhandel 2024 kritisiert, dass häufig Aufenthaltsstatus und aufenthaltsrechtliche Sicherheit für Opfer von Menschenhandel in Deutschland unzureichend sind. Wenn Aufenthaltsrechte temporär sind oder an Bedingungen geknüpft sind, zum Beispiel Kooperation mit Strafverfolgungsbehörden, erschwert das den Zugang zu Sozialleistungen oder zu Unterstützung.
Und es gibt sie, die starken Frauen, die trotz allem den Mut finden, ihre Geschichten zu erzählen. Manche von ihnen arbeiten heute selbst in Beratungsstellen, um andere Betroffene zu unterstützen. Und sie zeigen, Überleben ist möglich und Widerstand auch.
Häufig sind das auch die Stellen, an denen die Betroffene das erste Mal das Gefühl bekommen, dass jemand an sie glaubt, dass sie eine Zukunft haben. Und wenn da noch jemand sitzt, dem das auch schon mal widerfahren ist, ne, dann kann man auch noch mal, dann spürt man das auch, ne, dann fühlt man sich verstanden. Genau das leisten diese Hilfsstrukturen. Sie geben Frauen nicht nur Schutz, sie geben ihnen eine Zukunft und damit auch ihre Würde zurück. Da hat Silvia Halle auch das ein oder andere Beispiel genannt, ne? Und es war auch so schön zu hören, dass sie sagte, diese Frauen suchen sich Hilfe und manchmal denken sie, das macht sie schwach. Ganz im Gegenteil, wenn sie sich Hilfe holen, dann sind sie schon so stark gewesen und haben gewaltsame Beziehung verlassen, einen gewaltsamen Haushalt, ne? Also, Das hat auch Mut gemacht, was sie gesagt hat.
Ja. Genau. Das ist wirklich Widerstand im Alltag. Leise, aber unglaublich wirksam. Von NGOs, von mutigen Überlebenden, von engagierten Menschen, die den Frauen eine Stimme geben.
Und das ist auch ein Auftrag an uns alle, hinzuschauen, zu unterstützen, politisch aktiv zu sein. Denn nur so werden Frauen und Mädchen nicht länger unsichtbar gemacht. Bedeutet natürlich nicht immer, dass man gleich einer Partei beitreten soll, muss, sondern vielleicht einfach mal im Frauenhaus nachfragen, ob man unterstützen kann. Schon das hilft ja, ne? Zum Schluss wollen wir noch den Blick weiten. Was heißt das nun für Politik und Gesellschaft? Jetzt reißen wir noch mal wieder alles auf. Immer wieder für Streit sorgt die Frage bzw. Infragestellung der Legalisierung der Prostitution.
Ja, wir hatten es schon mehrfach erwähnt, ne? Am 1. Januar 2002 trat das Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten, kurz Prostitutionsgesetz, in Kraft, mit der Hoffnung, Sexarbeitende besser zu schützen. Dann im Juli 2017 trat außerdem das sogenannte Prostituierten-Schutzgesetz in Kraft, das offiziell Gesetz zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen heißt. Ziel des Gesetzes war es laut Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Zitat, das sexuelle Selbstbestimmungsrecht von Prostituierten zu stärken, die Arbeitsbedingungen der in der legalen Prostitution Tätigen zu verbessern und Kriminalität aus dem Bereich der Prostitution zu verdrängen, Zitat Ende. Doch viele KritikerInnen sagen, und da können wir uns, glaube ich, schon einschließen, das hat eher die Nachfrage vergrößert, während der Schutz schwach geblieben ist. Die Frage bleibt, ist Legalisierung eine Chance, um Rechte zu sichern, oder ein Risiko, weil sie einen riesigen Markt für Menschenhandel öffnet? Katrin.
Wir wollten doch Hoffnung geben, ne? Fakt ist, Legalisierung allein reicht nicht. Ohne wirksame Kontrollen, konsequente Strafverfolgung und echten Opferschutz bleibt Deutschland attraktiv für MenschenhändlerInnen. Manche fordern deshalb einen radikal anderen Weg, das sogenannte nordische Modell, wie es Schweden und Frankreich eingeführt haben. Dort wird nicht die Frau bestraft, die verkauft, sondern der Mann, der kauft. Ziel? Die Nachfrage eindämmen und parallel sollen Aussteigerprogramme und Hilfen für betroffene Frauen finanziert werden.
Und weil Menschenhandel nicht an Grenzen Halt macht, braucht es auch europäische Zusammenarbeit. Initiativen wie Greta, das ExpertInnen-Gremium des Europarats oder das European Migration Network arbeiten seit Jahren daran, dass Staaten ihre Daten austauschen, TäterInnen grenzüberschreitend verfolgt werden und Opferschutz europäisch gedacht wird.
Aber am Ende dürfen wir uns eben nicht rausreden. Die Verantwortung liegt nicht nur bei der Politik und bei den Behörden, sie liegt auch bei uns als Gesellschaft, in unserem Alltag, in unseren Entscheidungen. Die Nachfrage nach billigen Arbeitskräften, nach günstigeren Produkten, nach sexuellen Dienstleistungen, sie ist Teil des Problems.
Ja, Menschenhandel funktioniert, weil weggeschaut wird, weil Konsum wichtiger scheint als Menschenwürde. Und genau das können wir ändern, jede und jeder von uns.
Erinnert ihr euch noch an die Geschichte vom Anfang? Die junge Frau, die mit großen Hoffnungen nach Deutschland kam und in Ausbeutung landete? Wir haben uns gefragt, was hätte ihr helfen können?
Vielleicht strengere Kontrollen, vielleicht auch ein mutiger Mensch, der hingeschaut hätte. Sicher aber ein System, das nicht ihre Verletzlichkeit ausnutzt, sondern sie schützt. Und solange Frauenkörper als Ware gelten, wird es auch Menschenhandel geben. Und die Frage ist nicht nur juristisch, sie ist gesellschaftlich. Und jetzt kommen wir zum Pudelskern. Was sind uns Frauenleben wert?
Das lasse ich mal kurz so stehen. Unsere Botschaft am Ende dieser Folge ist klar. Unterstützt diese Frauen und Mädchen. Sie sind keine Ware, sie sind keine Ressource, kein Produkt, kein Konsumgut. Sie sind Menschen mit Würde, mit Träumen, mit Rechten. Und wenn ihr selbst betroffen seid oder jemanden kennt, der Hilfe braucht, es gibt das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen 08000 116 016. Rund um die Uhr, kostenlos und anonym. Dort sitzen Menschen, die zuhören und unterstützen.
Wir alle können mehr tun und wenn es nur ein bisschen ist, in Aufklärung investieren. Schon in Schulen über Menschenhandel, Abhängigkeit und Gewalt sprechen. Frauen und Mädchen durch Selbstverteidigungskurse stärken. Und auch vermitteln, dass Respekt und Gleichwertigkeit nicht verhandelbar sind.
Andere Länder machen es uns vor. In Großbritannien etwa ist seit 2025, also in diesem Jahr, ein Unterrichtsfach eingeführt worden, nämlich Misogynie ist Teil des Schulfachs Relationships, Sex und Health Education. Jugendliche lernen dort, was gesunde Beziehungen sind, wie man frauenfeindliche Ideologien erkennt und wie gefährlich Incel-Kultur oder Online-Hass sein können. Solche Initiativen zeigen, dass Prävention nicht erst dann beginnt, wenn es zu spät ist, sondern früh in Klassenzimmern im Alltag. Was großartig ist, und ich muss aber betonen, dass es auch in vielen Schulen mittlerweile solche Programme gibt.
Genau das brauchen wir hier. Mehr Aufklärung, mehr Schutzräume, mehr politische Visionen. Denn nur so schaffen wir eine Gesellschaft, in der Frauen und Mädchen nicht unsichtbar, nicht verletzlich, nicht käuflich sind, sondern frei.
Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass ihre Stimmen gehört werden, dass sie nicht mehr nur Objekte von Märkten sind, sondern Subjekte ihres eigenen Lebens. Es wird auch ein bisschen pathetisch zum Ende, aber das muss einfach sein. Wir müssen so deutlich werden und ja, dass wir alle die Verantwortung übernehmen in Politik, Gesellschaft und in unserem Alltag. Bis dahin, alles Liebe.
Tschüss.